D-Radio Wissen 100.
Und ich glaube, es gibt kaum ein Thema, zu dem es einen solchen Soundtrack gibt. Die US-Musikgeschichte ist voll von Liedern, die von dem Schmerz, dem Leid, von der Wut zeugen, die Rassismus verursacht. Von der Situation, in der Schwarze waren und noch heute sind. Von den großen Liedern des Jazz und Blues bis zum Hip-Hop aus den Ghettos. Anke Vandeweyer aus der D-Radio Wissen Musikredaktion, du hast dich mit dem Verhältnis von Schwarz und Weiß in der Musik beschäftigt und hast mal so eine Auswahl an Songs mitgebracht. Was ist dir bei der Recherche aufgefallen?
Man kann das Ganze so grob in drei verschiedene, sag ich jetzt mal, Sparten einteilen. Also es gibt Stücke, die beziehen sich nicht auf einen bestimmten Fall, sondern thematisieren die Unterdrückung der Schwarzen an sich. Die machen das aber in so einer eindrucksvollen Art oder zu so einem wichtigen Zeitpunkt, dass sie zu Hymnen der Bürgerrechtsbewegung geworden sind. Dann gibt es Stücke, die beziehen sich auf ganz bestimmte Ereignisse. Aktuell sind das etwa die Angriffe auf Schwarze in Ferguson, wo unter anderem Michael Brown 2014 durch einen Polizisten getötet wurde. Und dann gibt es noch Künstler, die erzählen fiktive Geschichten und das teilweise so detailliert, dass man das auch in einem Buch lesen könnte.
Dann lass uns mal die drei Arten von Stücke uns anhören. Fangen wir mal an mit den Klassikern, mit den Songs, die nicht einfach nur Musikstücke sind, sondern wie du sagst, zu Hymnen geworden sind. Gibt es da irgendwie sowas wie einen Anfangspunkt, einen ersten Song?
Also es gibt einen Song, der gilt als erste Hymne der Bürgerrechtsbewegung überhaupt.
Black body swinging in the sun.
Es ist ein Song,
Wahnsinn.
Da wird man beim Hören demütig, finde ich. Ja. Also Strange Fruit ist das, gesungen von Billie Holiday.
Ach, diese Stimme, ja.
Zum ersten Mal aufgeführt wurde das Stück von ihr 1939 im New Yorker Club Café Society und angeprangert werden in Strange Fruit die Lynchmorde, vor allen Dingen in den Südstaaten der USA. Je nach Quelle, da werden bis zu 5000 Opfer von Lynchjustiz genannt und die meisten davon sind Afroamerikaner. Und diese Morde, das ist super schlimm, die sind Spektakel. Das ist wie Karneval, inklusive Postkarten davon, wie die gelünschten Personen am Baum hängen. Und für genau dieses Bild steht die Strange Fruit, die seltsame Frucht.
Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the
Die Bäume im Süden tragen seltsame Früchte, Blut auf den Blättern und Blut an der Wurzel. Das sind super krasse, total starke Bilder. Und es ist eben sofort klar, worum es geht, ohne explizit zu werden.
Es ist auch ein starker Song, ein stark gesungen von einer Frau mit einer wundervollen Stimme. Aber wie ist dieser Song dann zu einer Hymne geworden für die Bürgerrechtsbewegung?
Geschrieben hat das der jüdische Lehrer Abel Meeropol. Der lebt in den 30ern in der New Yorker Bronx. Der ist Gewerkschaftler und Mitglied der Kommunistischen Partei. Und der bekommt eben eine dieser Postkarten von diesen Morden in die Hände und der ist total schockiert. Und dieses Bild, das verfolgt ihn über Tage, das macht ihn so wütend, dass sich diese Wut eben in Strange Fruit entlädt. Das Stück, das wird dann erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis von Meeropol gesungen. 1939, da bittet er aber Billie Holiday, diesen Song in ihr eigenes Programm aufzunehmen. Sie zögert zuerst so ein bisschen, weil sie zu der Zeit schon relativ berühmt ist und man eben dann so fürchtet, die könnte sich damit ihre Karriere versauen. Irgendwann entscheidet sie sich aber dann dafür und macht durch ihren Gesang eben daraus ihren ganz eigenen Song.
Kann man sich vorstellen, dass das ja zu heftigen Reaktionen geführt hat, oder?
Das Stück, das wird tatsächlich zu einem Spalter. Billie Holiday, die sagt selber nachher, dass Strange Fruit es schafft, die guten Leute von den Idioten zu trennen.
Was gibt's denn noch für Beispiele neben diesem Song für Hymnen in der Bürgerrechtsbewegung?
Wir springen jetzt 30 Jahre ins Jahr 1969.
The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams and Spiro Agnew. To eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised.
The Revolution Will Not Be Televised ist es von Jill Scott Heron. Und mit dem Song, da richtet sich Jill Scott Heron an seine afroamerikanischen Mitbürger, insbesondere an die, die vor den Fernsehern hängen. Er sagt, Arsch hoch, die Revolution, die wird nicht im Fernsehen übertragen. Ihr müsst auf die Straße, wenn ihr wollt, dass sich was ändert.
Anke, du hast gesagt, der Song ist von 1969. Wir wissen aber, seit den 50er Jahren war die Bürgerrechtsbewegung aktiv in den USA. Höhepunkt Anfang der 60er Jahre, Martin Luther King und Co. haben tatsächlich erreicht, dass dann die Rassentrennung aufgehoben wurde im Civil Rights Act. Das war 1964. 1969 dann noch so einen Song hinterher schieben. Warum?
Trotz dem Ganzen war eben der Rassismus in den USA immer noch total tief verankert. Also Afroamerikaner waren sozial benachteiligt, viele hatten mit Suchtproblemen zu kämpfen. Martin Luther King war 1968 erschossen worden. Die Bürgerrechtsbewegung, die hatte so ein bisschen ihren Fokus verloren. Es herrschte irgendwie Chaos. Und in The Revolution Will Not Be Televised, da werden für die Lethargie vor allen Dingen die Medien selber verantwortlich gemacht, aber auch Drogen- und Alkoholsucht.
The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother.
Textlich spielt Jill Scott Heron auf Werbeslogans an und er sagt auch, in der Revolution spielt auch Schauspieler und Frauenschwarm Steve McQueen keine Rolle.
Musikalisch ist es jetzt auch ganz anders, erinnert schon echt an Rap, ne? Mit dem Beat und dem Sprechgesang darüber.
Ja, The Revolution Will Not Be Televised war tatsächlich so einer der ersten Vorläufer des Rap. Zuerst war das Ding eigentlich ein Gedicht und dann hat Jill Scott Heron es zur Spoken Word Performance gemacht.
Das zu den Hymnen. Jetzt hast du auch noch gesagt, dass es eben Stücke gibt, die sich mit Geschichten, mit Einzelschicksalen, mit Vorfällen beschäftigen. Und da gab es ja in dieser Zeit ganz viele Geschichten, die man tatsächlich erzählen kann.
Ja, wir nehmen jetzt das Jahr 1963, das große Jahr der Bürgerrechtsbewegung. Der March of Washington, die politische Demonstration für Gleichberechtigung der Afroamerikaner, an der 250.000 Menschen teilnehmen. Gleichzeitig werden aber auch Bürgerrechtler auf offener Straße angegriffen. Im Juni erschießt ein weißer Attentäter in Mississippi den afroamerikanischen Aktivisten Medgar Evers. Der Mörder wird freigesprochen. Im September werden bei einem Bombenattentat des Ku Klux Klans in der Kirche 4 schwarze Mädchen getötet. Und das empört die Sängerin Nina Simone so wahnsinnig, dass sie sich eine Waffe basteln will, um irgendjemanden umzubringen. Sie macht es dann aber doch nicht.
Man kann sich vorstellen, was die großartige Nina Simone stattdessen macht. Sie schreibt einen Song, ne?
Genau, sie schreibt innerhalb von einer Stunde das Stück Mississippi Goddamn.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi.
Ja, der Song, ne? Der klingt
ja, lustig irgendwie.
Wie eine Revue-Nummer.
Ja,
so als könnte man dazu ein bisschen rumspringen. Gleichzeitig ist Nina Simone, das hört man am Text, aber voller Wut. Sie ist voller Sarkasmus und voller Zynismus. Und gerade deswegen wird dieser Song eben so besonders. Nina Simone, die führt Mississippi Goddamn das erste Mal 1964 in der New Yorker Carnegie Hall auf. Und dieser Wutausbruch, der wird zum Auftakt ihrer Weltkarriere und zu einem der wichtigsten Protestsongs der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung.
Wir machen jetzt mal einen Zeitsprung weg von der Bürgerrechtsbewegung. Du hattest Ferguson angesprochen, da wissen wir ja, 2014 wurde Michael Brown, ein Schüler von einem Polizisten, erschossen. Es gab dann kein Verfahren gegen diesen Polizisten, daraufhin große, massive Proteste, die zum Teil gewaltsam waren. Und bei diesen Protesten, da waren auch einige Musiker dabei, ne?
Unter anderem waren das Macklemore, Alicia Keys, Beyoncé, die waren auch dabei. Die haben sich auf der Straße oder in den sozialen Medien auf die Seite von Michael Brown gestellt. Einige Musiker thematisieren das aber auch in ihrer Musik. Der Rapper The Game, der hat sich für den Song Don't Shoot einige Gäste organisiert. Dabei sind eher undergroundige Rapper, aber auch Größen wie Diddy, früher bekannt als Puff Daddy. Und die Message, die wird auch schon im Titel klar. Don't Shoot heißt der Song, schießt nicht. Und in dem Song, da nehmen die Rapper eben Bezug auf den Fall Michael Brown. Sie erwähnen aber auch Opfer wie Trayvon Martin, der 2012 mit 17 von einem Nachbarschaftswachmann erschossen wurde. Oder auch Emmett Till, einem Jugendlichen, der 1955 im Teenageralter aus rassistischen Motiven ermordet wurde. Zu Ferguson äußern sich aber nicht nur Rapper.
The governor urges, we must react calmly, while the killers in power turn into an army. Ferguson! Burning!
Ezra Furman ist es mit Ferguson's Burning.
Man hört, da ist jemand sauer und man hört, da ist jemand weiß, ne?
Genau, Ezra Furman ist ein US-amerikanischer weißer Sänger aus Chicago. Und diesen Song, Ferguson's Burning, den schreibt er wenige Tage nach dem Tod von Michael Brown. Und alleine die Art, wie der den singt, finde ich total eindrücklich.
Er schreit. Also ja, er singt also, ja nicht richtig, er schreit, er ist sauer.
Er ist aufgebracht, er ist überfordert, seine Stimme überschlägt sich wirklich komplett. Und über den Song selbst sagt der Sänger, dass eben dieser Song seine Empörung über die Polizeigewalt ausdrückt. Und dafür braucht Ezra Furman überhaupt nicht viele komplizierte Worte. Ne? Er macht es einfach so, wie er es eben tut. Und zu all dieser Thematik Ferguson hätte man noch viel mehr Beispiele aufzählen können. Ja, aber dafür reicht gerade leider nicht die Zeit.
Dann machen wir jetzt nochmal einen Cut hier. Du hattest die Hymnen der Bürgerrechtsbewegung. Dann hatten wir, naja, Songs, die sich mit Einzelschicksalen, mit Geschichten beschäftigen. Und dann hast du noch gesagt, es gibt Songs, in denen spielt eine fiktive Story eine Rolle. Was hast du da mitgebracht?
Es gibt sogar ganze Alben, nämlich tun das 2011 The Roots mit dem Album Undone. Ja, Lighthouse heißt der Song eben von dieser Platte Undone und dieses Album, das könnte genauso gut ein Film sein. Das handelt vom fiktiven Leben des kriminell gewordenen Afroamerikaners Radford Stevens und dieses Album beginnt mit dessen Tod. Der Protagonist, der stirbt mit Mitte 20 und der blickt aus dem Jenseits auf sein Leben zurück. Und The Roots selber, die sagen, dass Radford Stevens überhaupt gar nicht als krimineller oder böser Mensch auf die Welt gekommen ist.
Also die Umstände sind's?
Genau, also dieser Radford Stevens, der schafft es einfach nicht raus aus dem schwarzen Ghetto. Auf die schiefe Bahn gerät er durch falsche Entscheidungen, die ihm aber in dem Moment selber, wo er die trifft, als total richtig erscheinen. Und da steckt eben ganz, ganz viel Tragik drin und vor allen Dingen steckt da auch die Frage danach drin, wie viel man im Leben mit freiem Willen beeinflussen kann und was eben durch strukturellen Rassismus und fehlende Chancengleichheit zwischen weißen und schwarzen Jugendlichen dann auch mehr oder weniger zum Schicksal wird. Ja, und einer, dem es im echten Leben wirklich ähnlich hätte gehen können und der hier auf gar keinen Fall fehlen darf, ist Kendrick Lamar.
Weil er auch im Ghetto groß geworden ist, oder warum?
Ja, Kendrick Lamar, der kommt aus einem Vorort von L.A., aus Compton. Ja,
aha,
das
Compton kennen wir
vom Hip-Hop. Compton ist immer noch eine der gefährlichsten Städte in den USA. Es gibt Bandenkriminalität, die Mordrate, die ist 8-mal so hoch wie im Rest der Vereinigten Staaten. Und wer da reingeboren wird, der kommt da nicht einfach mal so eben raus. Ja? Kendrick Lamar, der schafft es, auch durch seine Musik. Und der Titel seiner zweiten sehr autobiografischen Platte Good Kid, Mad City, der deutet eben genau auf diese Problematik hin. Ein gutes Kind in einer irren Umgebung. Auf seiner aktuellen dritten Platte, To Pimp a Butterfly, da widmet sich Kendrick Lamar auch der generellen Identität der Afroamerikaner mit Songs wie dem hier.
King Kunter? Kennen wir auch von der Radiowissen-Playlist, läuft öfter hier bei uns.
Genau, und auf diesem Song, da geht es um den rebellischen Sklaven Kunta Kinte, mit dem sich Kendrick Lamar auf diesem Song eben vergleicht.
Ich glaube, diesen Sklaven müssen wir uns ein bisschen näher angucken. Wer ist das?
Diese Figur des Kunta Kinte, die kommt aus dem Roman Wurzeln. Im Original heißt der Roots, the Saga of an American Family vom US-Autor Alex Haley aus dem Jahr 1976. Und dieses Buch, das gilt als eines der wichtigsten literarischen Werke über die Sklaverei in den USA. Und dieser Kunta Kinte, um den es da geht, der wird von Sklavenhändlern verschleppt und er soll verkauft werden. Er versucht zweimal zu fliehen, er schafft es aber nicht. Und um ihn daran zu hindern, dass er das nochmal macht, wird dem Sklaven ein Stück Fuß abgehackt. Ob es jetzt diesen Sklaven wirklich gegeben hat oder ob die Figur fiktiv ist, das ist nicht klar. Aber auf King Kunta, da dreht Kendrick Lamar diese Geschichte weiter. Diesmal schafft er es zu fliehen und er wird selbst vom Sklaven Kunta Kinte zum King Kunta. Und auch hier versucht man jetzt wieder, King Kunta in Person von Kendrick Lamar den Fuß abzuhacken. Und das tun eben die, die sich früher nicht für den Rapper interessiert haben, sich aber jetzt an seinem Erfolg bereichern wollen. Ja?
Klingt irgendwie ein bisschen kompliziert.
Es ist so ein bisschen verschwurbelt und es ist so ein bisschen um die Ecke, aber es zeigt eben super gut, wie Kendrick Lamar die Geschichte der Afroamerikaner immer wieder mit seiner eigenen Biografie verknüpft.
Anke, vielen Dank für diese vielen Beispiele.
D-Radio Wissen 100.